Es war ja zu erwarten. Kaum sind die Guten in Washington an der Macht unter der Führung von Joe Biden, wird das Pflaster hier in Europa und gar nicht so weit weg von uns, nämlich in der Ukraine, wieder heiß. Als hätten wir auf Bachheimer.com nicht davor gewarnt. Herzlich willkommen bei Bachheimer.com und Goldvorsorge, beim gemeinsamen Kanal. Wir sprechen heute über die Geschehnisse in Russland und der Ukraine und haben uns einen profunden Kenner dieser Weltgegend eingeladen. Herzlich willkommen, Patrick Poppel, und danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Sehr gerne, immer.
Der Patrick Poppel ist ein ausgewiesener Russland-Experte, aber nicht nur einer, der im Internet liest und dann sich als Experte ausgibt, sondern sehr viele Reisen dorthin gemacht hat, auch teilweise diplomatische Kontakte pflegt, und er wird uns aufgrund dieser Kenntnisse einen näheren Einblick geben. Ich muss einen Disclaimer vorausschicken. Diese Meinungen, die wir heute hören werden, sind etwas gefärbt. Poppel ist ein Russland-Experte, aber auch ein Russland-Liebhaber. Aber wir haben uns auch gedacht, warum soll man nicht einmal eine gefärbte Meinung hier zeigen, nachdem ja der Mainstream die Geschehnisse in Ukraine und Russland sehr westlich gefärbt sieht, und wir wollen damit ein Gegengewicht bieten. Ja, nochmals herzlichen Dank. Jetzt komme ich wirklich zu dir. Hast lang genug gewartet mit der Einleitung. Patrick, ich glaube, am besten fangen wir mal an, wenn du uns kurz schilderst die Geschichte der Ukraine-Krise, aber nur so die letzten 7, 8 Jahre, seit 2014 im Schnelldurchlauf, damit die Menschen wieder eingeordnet sind, sich erinnern können.
Ich glaube, man muss sich einmal zuerst im Klaren sein, dass die Ukraine immer ein Ziel von westlicher Agitation war, wenn es darum ging, den Osten zu destabilisieren. Und es gab diese ganzen Farbenrevolutionen und diese ganzen Sachen. Und das Ganze, was dann im Endeffekt das Fass zum Überkochen gebracht hat, war dann der Maidan. Das heißt, das waren dann die Ereignisse, die im Endeffekt dazu geführt haben, dass der Präsident Janukowitsch zurücktreten musste, beziehungsweise abdanken musste, dann das Land verlassen musste, ja, und 2014, da war das, kam es dann gleichzeitig zu einem Regime-Change, der alle Regionen der Ukraine betroffen hat, nämlich einige Regionen, die dann eben durch westlichen Einfluss das sind, was wir jetzt als die Ukraine, den ukrainischen Staat sehen, gebildet haben, und einige Regionen, die sich entschieden haben, aber im östlichen Einflussbereich zu bleiben. Das ist ganz offensichtlich. Das waren die Regionen im Osten der Ukraine. Das sind die sogenannten beiden Volksrepubliken von Donetsk und Lugansk.
Das ist das, was wir langläufig unter Donbass.
Donbass, Ostukraine und so weiter. Das sind zwei Staaten, die sich dort gebildet haben gegen diese Putschregierung damals in der Ukraine, die jetzt die aktuelle Machthaber dort sind. Und parallel kam es noch zum Anschluss der Krim an Russland. Das heißt, die Krim als eine autonome Republik, damals schon in der Ukraine, das war damals schon sowas Ähnliches, kann man sagen, vielleicht wie der Freistaat Bayern oder so. Also das heißt, die hatten schon eigene Autonomierechte. Und die Krim wurde dann in die Russische Föderation übernommen, und zwar durch einen Volksentscheid, durch ein Referendum, das 2014 stattgefunden hat, haben sich die Bewohner der Krim entschieden, genauso wie sich Bewohner im Donbass entschieden haben, nicht Teil dieses ukrainischen Staates, dieses neuen ukrainischen Staates zu sein, meiner Meinung nach, haben sich die Menschen auf der Krim entschieden, ebenfalls Nein zu sagen und zu sagen, wir bleiben das, was wir immer waren. Das sind eben vor allem russischsprachige Leute, viele bezeichnen sich auch als Russen, der größte Teil auf der Krim bezeichnet sich als Russen, ethnisch. Aber es gibt auch Menschen, die dort sagen, sie sind Ukrainer, aber sie wollen trotzdem nicht bei der Ukraine sein. Also man muss ja nicht unbedingt jetzt dem Volk angehören, um in diesem Staatsverband zu sein. Ne?
Man darf ja da noch kurz einhaken. Ich habe ja gehört, ich kann ja nicht Russisch, kann es auch nicht lesen, dass in der Krim die Ortsnamen massiv sowjetische Namen noch sind. Und dass das ein Beweis ist, dass das eigentlich nie echt ukrainisch war, oder ist das eine Mehr?
Das würde ich jetzt niemals als einen Beweis sehen. Ich würde es eher als Beweis nehmen, dass dort eben Russisch gesprochen wird und nicht ukrainisch mehrheitlich, also in der Bevölkerung, also überhaupt die Alltagssprache Russisch ist. Zweitens, dass die Liebe zur russischen Geschichte, zur russischen Kultur dort stärker ausgeprägt ist als zum Beispiel in Kiew oder im Westen der Ukraine im Allgemeinen. Und aus diesem Grund ist dort einfach eine kulturelle Sphäre. Also ich würde sagen, das ist so, wenn einfach ein Volk auf einem anderen Staatsgebiet liegt. Und die Ukraine kam ja erst in der Sowjetunion, die Krim kam ja erst in der Sowjetunion zur Ukraine. Mhm. Vorher war das ja immer ein Teil des damals Russland, ja, und wurde dann eben der Ukraine einfach nur aus praktischen Gründen, weil es diese Landbrücke gibt von dieser Halbinsel, dazugezählt, was einfach praktisch ist. Ja. Deswegen werden aus diesen Leuten jetzt keine Ukrainer, nur weil die einfach jetzt ein paar Jahrzehnte mit anderen Leuten gemeinsam im selben Staatsverband gelebt haben. Ja. Das muss man so sehen. Also es war also ein Volksentscheid, dieses Referendum, was aber leider vom Westen nicht akzeptiert wird. Und aus dem Grund wird die Krim weiterhin als Teil der Ukraine völkerrechtlich gesehen. Und es wird gesagt, Russland hätte das annektiert mit Truppen, was nicht genau stimmt. Russland hat nur verhindert, dass es dort eskaliert. Das heißt, man hat eigentlich friedenssichernde Maßnahmen gesetzt, damit dort nicht dasselbe passiert, was in der Ostukraine passiert ist, wo dann eben bis heute ein Bürgerkrieg eigentlich tobt. Bis heute und der jederzeit heiß werden kann.
Erinnerst du dich noch an die Prozentzahl derer, die pro Russland gestimmt haben? Das war ja ein hoher Prozentsatz, ich habe leider nicht nachgedacht.
Ich war nicht beim Referendum anwesend, ich war erst dann bei der ersten Wahl des Putin, also bei der ersten Putin-Wahl, wie man so sagt, die dann dort stattgefunden hat, aber beim Referendum waren es...
Entschuldigung, da muss ich einhaken, du warst als Wahlbeobachter.
Ich war als Wahlbeobachter.
Als Wahlbeobachter auf der Insel Krim bei der Wahl am 18. März 2018.
Ja, zur Wahl des russischen Staatspräsidenten eingeladen von der Russischen Föderation. Aber beim Referendum damals, 2014, war ich nicht dort. Allerdings, ich kenne Leute, die an diesem Referendum teilgenommen haben. Und die haben alle gesagt, dass die Zahlen mit, ich glaube, so über 90%, waren es ja. 94, 96, dass das stimmen dürfte, weil die wirklich in den Wahllokalen waren und gesehen haben, wie die Leute ihre Zettel reingeschmissen haben. Die Leute haben teilweise die Zettel auch reingeschmissen, wo man gesehen hat, bei der Abstimmung, was sie wählen. Weil die wollten einfach nur noch weg von der Ukraine. Ja. Und ich habe dasselbe dann auch erlebt, so bei der Wahl zum russischen Staatspräsidenten, wo Putin ja auf der Krim, ähnlich wie beim Referendum, auch eine hohe Anzahl an Stimmen bekommen hat. Er hatte ja dann zwar bei der Wahl, glaube ich, nur etwa über 70% der Stimmen, aber auf der Krim hat er auch irgendwie so in der Größenordnung wieder die Stimmen, wie beim Referendum, weil die Leute ihm einfach so dankbar waren, dass sie endlich bei Russland sind. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung auf der Krim ansieht und sich die Entwicklung vor 2014 ansieht, da hat sich schon einiges getan. Man muss sich mal den Flughafen anschauen, man muss sich mal die Infrastruktur, den Straßenbau anschauen. Ich bin auch in Kontakt mit einer Schule in Jalta. Ich habe auch den ehemaligen Oberbürgermeister von Jalta gut gekannt, Johann Imgrund, wo ich immer wieder auch zu Gast war auf der Krim. Ich kann nur sagen, die Krim hat sich jetzt nach der Zeit, wo sie jetzt bei Russland sind, sehr positiv entwickelt. Und die Leute sind zufrieden. Ja.
Jetzt haben wir die Krim eigentlich schon abgehandelt. Und wie kam es zu Luhansk und Donetsk Gründungen?
Das war relativ einfach. Also wie dann eben dieser Putsch in Kiew stattgefunden hat, wo dann einfach ein legitimer Präsident weggeputscht wird und dann eben pro-westliche Kräfte an die Macht kommen. Da haben sich die Leute im Osten der Ukraine gedacht, na gut, was die können wir auch. Dann putschen wir die neue Regierung auch wieder weg. Das heißt, die haben dann im Endeffekt dann gesagt, gut, wir machen einfach nicht mit bei dem Putsch. Die haben also im Endeffekt gesagt, ihr macht den Putsch. Gut, wir machen jetzt auch unseren Putsch, unter Anführungszeichen, und unser Putsch ist unsere Verweigerung. Wir verweigern uns diesem neuen Regime. Dann haben sie sich bewaffnet. Teilweise kamen auch Freiwillige aus Russland, das ist bekannt, aber das war nicht die reguläre russische Armee, sondern es waren einfach Leute, so wie bei den Südtirol-Kämpfer oder was auch immer, die halt über die Grenze gekommen sind und ihnen Leuten geholfen haben. Mhm. Also auch internationale Freiwillige und so weiter waren dort, die aus unterschiedlichsten ideologischen Motiven, teilweise linke, teilweise konservativ rechte Leute, die dort gesagt haben, das, was da in Kiew passiert, dieser Staatsstreich, der vom Westen unterstützt wird, um da im Endeffekt eine Art Keil hineinzutreiben gegen Russland, da machen wir nicht mit. Und wir unterstützen jetzt die Bevölkerung vor Ort, die sagt, wir wollen weiterhin so leben wie vorher. Ja, die Leute in Luhansk und jetzt machen ja nichts Neues. Die wollen einfach nur so weiterhin normal leben können, ja, ohne irgendwelche westliche Beeinflussung, ohne irgendwas. Und das hat man dann dort durchgezogen. Natürlich gibt es eine gewisse Färbung. Wie gesagt, es gibt zwei Volksrepubliken, die Luganske Volksrepublik im Norden und im Süden unten die Donetsker Volksrepublik. Zusammen umfasst das ungefähr ein Kontingent von ungefähr einer Population von 3 Millionen Menschen. Eher weniger, es sind viele auch geflohen und so weiter. Übrigens nicht geflohen vor den Russen, sondern geflohen vor der ukrainischen Aggression dort, weil die ukrainische Armee hat dann dort massiv interveniert. Da gab es schon die ersten Fotos, wo man gesehen hat, dass sich die alten Murteln, die alten russischen Murteln mit Kopftüchel, sich gegen die ukrainischen Panzer stellen. Und die ersten ukrainischen Soldaten haben gesagt, na, wir fahren da nicht rein in die Ostukraine, weil was wollen wir dort? Das sind ja unsere Leute, ja, warum sollen wir dort schießen und so. Und dann hat man halt rechtsradikale Kräfte bewaffnet. Das ist dann immer wieder eh bekannt worden in den Medien, haben sogar Tageszeitungen darüber geschrieben, aber eben vorsichtig, dass man dann halt radikale Kräfte in der Westukraine mobilisiert hat und die dann eingesetzt hat, um dort gegen die Russen zu kämpfen.
Dann die hatten ja komischerweise alle denselben Schuhfabrikanten,
wie ja, gut. Wissen.
Ich möchte es auch nicht nennen. Aber
ich sage nur grundsätzlich, dass entscheidend zu wissen ist, dass das, was da passiert ist, eine Abspaltung von Regionen war, die aufgrund eines Putsches, die das gesamte Land durcheinander wirbelt, haben die gesagt, da machen wir nicht mit. Ja, sie haben nicht von Anfang an in einem bestehenden, normal funktionierenden System gesagt, wir spalten uns ab und wir gehen jetzt zu Russland, sondern haben gesagt, so was da jetzt abläuft, wir wissen nicht, wo, in welche Richtung das geht, oder beziehungsweise wir vermuten schon, in welche Richtung das gehen könnte. Sicherheitshalber schauen wir mal, dass wir auf der richtigen Seite sind. Dann haben die halt den Riegel vorgeschoben. Dann kam es zu wirklichen richtigen Bürgerkriegsähnlichen, also Bürgerkriegen, richtigen Bürgerkriegshandlungen. Das heißt, es gab richtige Panzerschlachten sogar, es gab da richtige Kämpfe, ja. Tausende Tote bis jetzt und jeden Tag wird dort weiterhin geschossen.
Und auch ein Referendum oder irgend sowas?
Nein, die beiden haben natürlich ihre verschiedenen Referenden abgehalten, haben auch ihre Präsidenten gewählt, das sind aber dann in unserer Größenordnung Regionalverwaltungen. Also Lugansk hat, wie gesagt, ungefähr 7.000 bis 800.000 Einwohner. Das ist jetzt nicht so ein großer Staat, der andere mit etwas weniger als 2 Millionen. Aber es ändert nichts daran, die haben alle ihren Präsidenten, haben ein Parlament. In Lugansk gibt es eher eine starke gewerkschaftliche Fraktion, das ist eher, würde man sagen, bei uns sehr stark links orientiert, also insgesamt hat die Gewerkschaft sehr viel Kraft. Donetsk ist eher parlamentarisch, also durch Bewegungen organisiert, durch parlamentarische Bewegungen, würde man sagen, die sich dann eben in den Wahlkämpfen zum Beispiel den Präsidenten abbringen. Ne? Und beide Staaten sind in einer Union, die aber nicht wirklich ausgedacht ist. Man wollte mal so einen einheitlichen ostukrainischen Staat, Neu-Russland schaffen. Diese Idee wurde dann aber mehr oder weniger verworfen. Sie sind nur in einem Militärbündnis gegen die Ukraine, sind von Russland aber staatlich nicht anerkannt. Das heißt, Russland anerkennt diese beiden Staaten nicht, stellt aber Leuten aus diesen Staaten Pässe aus. Das heißt, man kann als ukrainischer Staatsbürger auf diesem Gebiet in Russland einen russischen Pass bekommen. Über Umwege. Es ist aber auch so, dass auch die ihre eigenen Pässe ausstellen. Es gibt einen Pass der Donetsk und Luganska Volksrepublik, der von der Russischen Föderation akzeptiert wird für die Einreise. Also die Leute müssen nicht mehr nach Kiew fahren, um sich dort ihren neuen ukrainischen Pass ausstellen zu lassen. Die würden sie auch wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Ja.
Und Patrick, du warst ja auch in der heißen Phase in Luhansk und Donetsk. Wir haben auch damals telefoniert. Und aufgrund deiner Kontakte konntest du ja auch sogar zur Frontlinie mal fahren.
Ja.
Was hast du dort gesehen? Was hast du erlebt dort?
Also die heiße Phase, will ich aufpassen zu sagen, es war die heißeste Phase, war sicher, wo diese größeren Panzergefechte
stattfanden. Ja, selbstverständlich aber warst du da nicht.
Aber ich war in der Zeit dort, wo weiterhin Artilleriebeschuss, Scharfschützen und ähnliches, das sich abspielt, ganz normal. Da gibt es auch Dörfer, wo ein Teil des Dorfes in der Hand des Gegners ist zum Beispiel. Also das gibt's wirklich. Das glaubt man gar nicht. Da ist man wirklich nur ein paar Häuser entfernt von den nächsten feindlichen Soldaten, unter Anführungszeichen, wenn man auf einer Seite ist. Und ich habe dann eben von mir selbst aus gebeten, ich würde mir gerne das ansehen, was dort so vor sich geht. Und war dann sowohl einmal in einem Dorf an der Frontlinie und einmal an einem Checkpoint, wo es eine Möglichkeit gibt unter der Bewachung der OSZE, der Übersicht der OSZE, dass dort die Zivilisten die Grenze, die Frontlinie, die Kontaktlinie, wie man dort sagt, passieren konnten. Und das ist schon fürchterlich. Also es leben dort weiterhin Leute direkt in der ersten Feuerlinie, könnte man sagen. Das heißt, sie sind nicht weit weg vom nächsten Gewehrlauf. Also es ist nicht so, dass man glaubt, die sind jetzt Kilometer weit weg und da könnte höchstens eine Bombe einschlagen, Artillerie oder irgendwas. Da leben wirklich Leute, die sind, ich sage mal so, einen Kilometer entfernt vom nächsten feindlichen Soldaten. Da sind alte Leute, die haben dort ihre Kuh anbunden, ein kleines Haus, da ist es doch schon zweimal zusammengeschossen, zum dritten Mal wieder deckt. Die leben dort, weil die auch oft keine andere Perspektive haben, die einfache Landbevölkerung. Wahrscheinlich auf beiden Seiten. Ich war auf der ukrainischen Seite drüben nicht. Da sollte ich, glaube ich, nicht mehr einreisen in die Ukraine. Habe ich ein bisschen Probleme. Aber ist ja auch bekannt, aber ja, ist mir wurscht.
Es gehört mittlerweile zum guten Ton, dass man Einreiseverbot in die Ukraine hat. Kann ich auch nur selber sagen.
Also ja, gut, aber ich sage nur grundsätzlich, das ist, die Leute dort leben weiterhin in diesem Kriegsgebiet, sowohl, wie gesagt, in den hinteren Frontlinien, könnte man sagen, wie auch an der vordersten Front. Also es gibt Dörfer, die sind, natürlich ist das dort sehr spärlich, da sind wirklich noch die alten Leute und so. Das ist in der Regel so. Aber man darf nicht vergessen, dass auch Donetsk, die Stadt Donetsk, ist eine sehr große Stadt der Ukraine, hat einen sehr großen Flughafen gehabt, einen internationalen Flughafen, der inzwischen komplett zusammengeschossen ist.
Das müssen jetzt über Rostock am Don gehen.
Genau, oder? Anders kann man nicht anreisen. Und es ist so, in Donetsk, wie gesagt, eine Stadt mit ungefähr 1 Million Einwohnern, dort schlagen Granaten ein. Auch jetzt, aktuell, jetzt wo wir dieses Interview machen, in den Vororten dieser Stadt, das ist so ähnlich, wenn wir jetzt in Wien hier sitzen, und in Hütteldorf schlagen die Granaten ein. Und wir sitzen hier und machen ein Interview. So ähnlich. Ja. Also eine ganz skurrile Situation, wenn man dort ist und Artilleriebeschuss hört und so. Und man weiß, es ist gar nicht so weit weg. Ne. Und trotzdem sitzt man dort und trinkt seinen Kaffee gemütlich. Also es ist ganz komisch, also wenn man sich dort aufhält. Ich liebe solche Gebiete nicht. Ich fahre aber gerne in Gebiete, wo es arg zugeht. Aus zwei Gründen. Erstens, um die Möglichkeit, Leuten zu eröffnen, dass sie die Wahrheit erfahren. Wie gesagt, man sagt, das ist vielleicht gefärbt, aber ich war halt dort. Ja. Und der zweite Grund ist, wenn man dort echte Leute kennenlernt, weil diese Entbehrung in so Kriegsgebieten erzeugt, dass Menschen zuverlässig sein müssen. Weil die, wie soll man sagen, die Feiglinge sind schon weg, die Leute, die vielleicht Geschäfte machen, sind noch ein paar dort. Ja. Aber der Großteil der Leute, die dort sind, sind eigentlich die Leute, die für eine Sache einstehen. Das heißt, die sind bereit, für diese Sache zu sterben. Und das ist für Leute aus dem Westen für mich natürlich sehr sympathisch, weil das irgendwie auch mit so Fragen wie Ehre zu tun hat, mit Zuverlässigkeit, mit Patriotismus, mit für das eigene Einstehen, ja, mit Aufopferung. Ja. Da gibt es Leute, da sind beide Ehepartner an der Front, das muss man sich vorstellen. Ja. Mhm. Der Mann wie die Frau sind beide beim Militär zum Beispiel. Und so. Das bei uns, wir leben in einer sehr stark, ich sage immer, wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft und das hat man dort halt nicht. Und das ist irgendwie sehr interessant, sowas zu erleben. Trotzdem bin ich froh, dass ich da heil wieder rausgekommen bin. Ich kenne Leute, die öfters dort waren. Ich habe auch dort Freunde, die weiterhin dort leben.
Und, aber, ja. Du hast mir erzählt, wie du damals frisch zurückgekommen bist von einer dieser Reisen. Das hat mir sehr fasziniert, wenn man jetzt betrachtet, Donetsk und Luhansk und die Ostukraine, das betrachte ich jetzt einmal wie Berlin und eine Trennung. Ja. Aber dass dort schon reger Grenzverkehr herrscht, nämlich vom Westen, also von der Ostukraine in den Osten nach Luhansk und Donetsk, weil die ärztliche Versorgung in diesen neuen Republiken besser gewährleistet ist. Das hat mich wirklich fasziniert.
Das ist eine Story, die ist sehr interessant. Es gibt einen Checkpoint in der Luganska Volksrepublik, Stanica Luganska heißt der, das ist der einzige Checkpoint. Die haben nur einen einzigen Checkpoint. Die hatten dort so eine Brücke, die zusammengeschossen waren. Da mussten die Leute auf so einen abgeschossenen Brückenpfeil über so Holzbritschen runtergehen und wieder rauf. Die alten Leute, weil die alten Leute, die in diesen Gebieten leben, haben ja alle noch einen Pensionsanspruch auf die ukrainische Pension. Das sind ja alles bis dato ukrainische Staatsbürger gewesen, haben ja auch drauf einzahlt und gearbeitet. Jetzt gehen die natürlich rüber und holen sich dann einmal im Monat auf einem ukrainischen Bankomaten ihr Pension ab. Und gleichzeitig, wie ich dort war...
Das ist interessant. Kurz, ja, merkt ihr das? Wenn der Bankomat, haben die schon eigene Währung, Luhansk?
Nein, sie haben einen russischen Rubel, aber sie haben jeweils eine eigene Staatsbank, sowohl Donetsk wie Luhansk.
Okay.
Und auch, aber es gibt keinen Bankverkehr mit der Ukraine, ist eh klar, wegen Sanktionen. So, jetzt haben wir das Problem natürlich, dass die Leute natürlich trotzdem Ansprüche haben, eben auf diese Pensionen vor allem. Und das kann die Ukraine, hat es am Anfang eingefroren, aber jetzt können sie es nicht mehr einfrieren. Jetzt müssen sie es auszahlen. Und jetzt ist so, dass die Leute sich halt drüben die Rente abholen. Gut. Und dann habe ich aber Leute gesehen, die von da drüben kommen und rüberkommen. Und dann habe ich dort gefragt, was sind das für Leute? Das sind ja eigentlich Ukrainer, die hier rüberkommen in das böse pro-russische Separatistengebiet, habe ich gesagt. Was ist denn da passiert? Und dann hat mir einer auf ein Plakat hingewiesen, da hängt ein Riesenplakat, dass alle Leute, die einen Meldezettel haben und aus diesem Gebiet kommen, also aus dem Grenzgebiet, könnte man sagen, dort, die können auch wie örtliche Bevölkerung behandelt werden. Das heißt, da gehen dann Ukrainer von der Westukraine, also aus der guten, pro-westlichen, gut entwickelten und durch westliche Gelder unterstützten Staat, gehen dann rüber zu den bösen Russen und lassen sie dann drüben im Krankenhaus behandeln, holen sich vielleicht noch einen Sack Erdäpfel ab oder was auch immer. So läuft das dort ab. Ja? Das heißt, die Leute aus dem Donbass, also aus dieser pro-russischen Region, die gehen nicht nach Kiew und lassen sich dort behandeln, aber es kommen Leute zumindest aus dem Grenzgebiet, also aus den frontnahen Gebieten, kommen rüber und lassen sich drüben halt dann behandeln. Und das ist natürlich unglaublich demoralisierend für die ukrainische Armee, die dort steht. Die stehen dort und schauen zu, wie ihre eigenen Murteln rübergehen und sich drüben behandeln lassen. Ne?
Und 2021 werden sie sich den Sputnik holen, weil sie die westlichen Hilfsmittel ja nicht so benutzen
das
wollen.
Das kann passieren. Das
könnte passieren, ja. Ja, das ist einmal hochinteressant. Könntest du jetzt kurz beschreiben, was jetzt, weil wir in den Medien unterschiedliche Sachen hören, der Putin hat wieder Armeeübungen durchgeführt, die NATO zieht links und rechts und oben und unten ein bisschen auf. Wie gestaltet sich im Moment die Situation dort?
Also zunächst einmal muss man mal sagen, der Herr Putin hat auf seinem eigenen Territorium
militärische
Übungen durchgeführt.
Ich habe nichts anderes gesagt.
Und ich glaube, amerikanische Soldaten haben im Baltikum nicht viel verloren oder in Deutschland. Und sonstige NATO-Einheiten haben auch in der Ukraine oder im Baltikum nichts verloren. Also der Putin macht seine Militärmanöver auf seinem eigenen Gebiet und die westlichen Staaten machen es auf anderen Gebieten in der Nähe der russischen Grenze. Das ist mal ganz wichtig, dass man das mal so darstellt, wie diese beiden Militärmanöver da ablaufen, östlich und westlich dieser Demarkationslinie. Wir haben die Ukraine, die im Endeffekt ja jetzt da schon im westlichen Sektor ist, bis auf den Donbass, der ist noch im Ostsektor, könnte man sagen. Die Krim ist Teil der russischen Föderation, also vollständig dabei. Wir haben da rege Aktivität im Schwarzen Meer, NATO-Schiffe und russische Flotte. Und wir haben die Militärmanöver oben im Baltikum, wo ständig was los ist. Estland, Litauen und so weiter, Polen sowieso auch. Das heißt, es wird ständig diese Ostfront aufgebaut gegen Russland. Russland hat reagieren müssen und hat jetzt einmal dort ein größeres Militärmanöver abgehalten, um zu zeigen, dass man noch hier im eigenen Haus ist.
Ja. Also definitiv, Patrick Popel meint, Russland hat nur reagiert.
Natürlich, eindeutig.
Ich muss jetzt auch so wie ein westlicher Mainstream einmal kritisch. Also die Russen haben nicht agiert, sondern reagiert. Und das merken wir uns jetzt einmal so. Das ist jetzt deine Meinung.
Ja.
Immer wieder wird von Kriegsgefahr gesprochen. Heute ist der 5. Mai, wo wir das drehen. Das wird erst nächste Woche wahrscheinlich online gehen. Viele Leser von Bachmann.com waren aufgeschreckt, als der Putin gesagt hat, jeder hat vom 1. Mai bis 11. Mai frei. Wobei man, und da hat man geglaubt, oder einige haben halt geglaubt, dass da jetzt eine kriegerische Handlung geplant ist. Man muss aber dazu sagen, zwischen 1. und 9. Mai, diese Weltkriegserinnerungsfeiertage und so weiter, ist zumeist frei und heuer ist es so gefallen und in Russland ist es nicht so wie bei uns. Feiertag ist ein Samstag Pech gehabt, sondern in Russland werden die hinten angehängt. Und das muss man mal feststellen, dass das jetzt kein Kriegszeichen ist, sondern ein natürlicher Prozess.
Wenn Leute so etwas als ein Kriegszeichen sehen, dann sind das Leute, die keine Ahnung von der russischen Kultur und der russischen Geschichte haben und auch die Feiertage nicht kennen. Der 1. Mai ist, wie gesagt, der große Tag der Arbeit für die Kommunisten und auch für andere Leute, die arbeiten gehen. Der 9. Mai dann ist immer noch ein wichtiger Feiertag in Russland. Ja. Es gibt keine einzige Stadt, wo nicht so eine Maiparade stattfindet. Der 9. Mai ist der Tag des Sieges über den Faschismus. Wird auch sehr groß begangen mit diesen Militärparaden, nicht nur in Moskau am Roten Platz, sondern in jeder größeren Stadt, wo eine Garnison ist, fahren dann dort die Panzer und Maschinen zu dort. Dann kommt das orthodoxe Osterfest, immer die wichtigste Religion in Russland, gefallen auf den 2. Mai. Die ganze Woche, in der wir uns jetzt befinden, die sogenannte lichte Woche. In der Woche gibt es jeden Tag große orthodoxe Gottesdienste in den Kirchen. Das sind die Leute, die zum Beispiel aus irgendeinem Grund zu Ostern arbeiten müssen, gehen dann am Ostermontag oder Osterdienstag mehr oder weniger in Kirchen. Da ist ständig was los. Ja. Und da hat der Herr Putin sich immer gedacht, naja, wenn so viele Feiertage zusammenfallen, und dann haben wir noch die Pandemie und alles, und schauen wir mal, dass die Leute ein bisschen Ruhe haben, ja. Ist vielleicht nicht schlecht. Ja?
Also verortest du keine Kriegsgefahr jetzt?
Überhaupt nicht.
Dieser Gegend.
Solange der Westen ruhig bleibt.
Der Herr Putin hält die Beine still, in deiner Interpretation nach. Ist der Westen auch brav und ruhig?
Naja, also aktuell, die Kriegsgefahr, die wir haben, ist, glaube ich, momentan kontinuierlich. Die wird nicht abschwächen. Man will ständig Russland provozieren. Und hier und da, wenn man sagt, an der Ostfront, ist schon einiges an Kriegsgerät, an Material in Stellung gebracht. Die ukrainische Armee hat ja auch Generalmobilmachung mehr oder weniger, wenn man so will. Ja, die haben also wirklich, ziehen ja alles ein, was nur geht. Aktivität im Schwarzen Meer, massive Truppenverlegungen auch von beiden, wieder Waffenhilfe vor allem für die Ukraine, modernste Waffen, Drohnen und ähnliches.
Kriegsgefahr im Prozent, Herr Poppel?
Ich kann nur sagen, wie es das ganze Jahr weitergehen wird. 50-50.
50-50 ist schon recht erschreckend hoch.
Es ist erschreckend hoch. Aber das ist, hat sich gesteigert seit dieser gesamten Entwicklung in der Ukraine, wie es losgegangen ist mit dem Maidanplatz. Da hat man damals schon gedacht, jetzt scrollen gleich die russischen Panzer nach Kiew, wenn sie sie lang spielen. Aber es ist, Gott sei Dank, haben die Russen die Nerven behalten. Weil es ist auch nicht schön, wenn ein Staat, der direkt an einen grenzt, plötzlich dort einen Bürgerkrieg entwickelt, ja. Das ist nicht schön, ja. Wo dann eine Partei nur sogar noch für die andere einsteht und, ja. Ich sag, die Gefahr eines lokalen Krieges in der Ukraine ist gegeben. Also nicht, wir haben jetzt auch dort Krieg, also wir haben Krieg, also wir haben Schießereien, die Artilleriebeschuss, würde ich mal sagen. Aber eines richtigen Krieges mit richtigen Schlachten, das ist momentan aktuell in der Ukraine möglich, ja. Die Frage ist nur, was passiert, wenn die halt den Osten der Ukraine überrennen? Momentan haben wir ja schon mehrere hunderttausend Leute dort, haben einen russischen Pass. Das sind ja russische Bürger. Ja, stellen wir uns mal vor, dass Österreich an alle Südtiroler österreichische Pässe verteilt und dann sagt Rom, wir kassieren jetzt Südtirol endgültig eine, fahren mit Panzer rein und wer jetzt nur noch Italienisch spricht, den bringen wir um, so ungefähr. Dann müsste die österreichische Bundesheer wahrscheinlich auch reagieren, wenn das alles österreichische Staatsbürger werden. Mhm. Denke ich mal. Also, da wird sicher dementsprechende Pläne für sowas geben, was passiert in Gebieten, wo ein Großteil von den eigenen Staatsbürgern leben. Und wir wissen es von den Amerikanern, die lassen auch niemanden zurück. Die machen sogar irgendwelche Spezialoperationen, um einen einzigen US-Staatsbürger irgendwo rauszuholen. Ja? Also ein Angriff auf die Krim ist sowieso völlig unrealistisch. Die Russen haben das sehr gut befestigt. Also das wird ein Massaker an der ukrainischen Armee geben. Also dort ist die Schwarzmeerflotte stationiert mit riesengroßen Schlachtschiffen, also die Ukrainer. Brauchen sie da nicht spielen. Und dann werden wir sehen, was passiert. Aber der Westen ist bereit für einen Krieg. Russland auch. Und das Klima wird immer unguter. Und jetzt haben wir die Situation mit Nord Stream, wollen wir nicht diskutieren. Das muss um jeden Preis verhindert werden, damit Europa in die Tasche greift und das gute amerikanische Flüssiggas kauft. Da müssen wir mal die Wirtschafts- und Finanzexperten fragen, was das
ist. Ja, darüber haben wir schon Abhandlungen geschrieben. Und es ist immer wieder erschütternd, wie die deutschen Spitzenpolitiker da einer nach dem anderen umkippen, nur weil irgendein Ex-Botschafter oder Botschafter in Berlin was sagt. Und das ist sehr traurig, weil ja Österreich auch betroffen ist und Österreich zum Glück regional dort nichts zu tun hat, sondern nur mit der ÖMV involviert ist. Und da können österreichische Politiker einmal nicht umfallen, was ja auch einmal ein schöner Gedanke ist. Weil bisher ja. Österreich ja schon noch pro Nord Stream 2 agiert und bisher noch nicht im Negativen umgefallen ist. Aber sprechen wir noch ein bisschen über Russland. Der Herr Putin hat ja seine Macht einzementiert, ist also ein zu großes Wort, aber mal auf mehrere Jahre hinaus, manche sprechen von Jahrzehnten, gefestigt. Wie fest sitzt der Putin jetzt in Russland wirklich im Sattel?
Der Herr Putin sitzt fester im Sattel, als der Westen uns das zu glauben macht, und die westlichen Mainstream-Medien.
Klar sein.
Weil uns wird ein Bild dargestellt, dass es diesen armen, den ganz armen Aktivisten Nawalny gibt, der jetzt natürlich im russischen Häfen sitzt, also im Gefängnis, für die nicht Wienerisch können. Und der Herr Nawalny ist der große Gegner von Herrn Putin. Ja. Der Herr Nawalny, der wird jetzt den Kreml stürmen und den Herrn Putin dann im eisernen Käfig nach Brüssel bringen, so ungefähr. Ja. Und man muss halt nur sagen, dass der Herr Nawalny halt, interessanterweise hat sich kein Mensch einmal angeschaut, wie ist die Verteilung eigentlich der Sitze in der Staatsduma, also im legislativen Organ der Russischen Föderation im Parlament. Ja? Wie schaut es denn dort aus mit dem Herrn Nawalny und der Unterstützung von Herrn Nawalny? Da haben wir natürlich mehr als die Hälfte der Stimmen für die Partei Einiges Russland, das ist die Partei, der auch der Herr Putin angehört. Dann haben wir noch die Kommunistische Partei und die Partei von Herrn Schirinowski, die Liberaldemokratische Partei. Also wenn man wissen will, was liberal-demokratisch heißt, muss man ja mit Schirinowski fragen. Und dann gibt es noch die Partei Gerechtes Russland. Das ist so, ja, will ich jetzt nicht speziell erwähnen, aber ja, ist auch uninteressant für mich. Aber da gibt es auch
noch, interessant, aber nicht erwähnenswert.
Da gibt es noch zwei, drei Kleingruppen und einen Parteifreien, glaube ich. Also so schaut ungefähr das Ganze aus. Und die russische Staatsduma hat 450 Sitze. Und jetzt frage ich einmal, wie viele von diesen Sitzen hat die Gruppe von Herrn Nawalny?
Na, ich weiß es, aber Sie können gerne mitraten, noch 5 Sekunden, der Herr Popel wird es uns dann sagen.
Keinen einzigen. Herr Nawalny ist im russischen Parlament nicht vertreten.
Naja, er ist ja auch weitestgehend, also unbekannt ist ein Blödsinn, weil die westlichen Medien bekannt machen, aber er ist ja relativ eine Nullnummer dort. Ja. Also er tritt halt dort auf, wo CNN die Kameras aufstellt und dann geht er halt hin.
Und man darf nicht vergessen, er hat natürlich seine Hochburgen, sind natürlich Moskau, St. Petersburg und so weiter. Aber man kann einmal googeln, da gibt es so Videos, wo der Nawalny zum Beispiel von den Kosaken verprügelt wird, unten da irgendwo in Südrussland, weil kein Mensch mag den. Ja? Wenn der aussteigt auf einem Regionalflughafen in gewissen Regionen Russlands, ist er sogar in Lebensgefahr.
Also in Tschetschenien, das haben wir in Omsk bemerkt.
Ja, und in Tschetschenien braucht er auch nicht aussteigen, weil dort will kein Mensch den Herrn Nawalny. Der Nawalny ist im Endeffekt ein rechtsradikaler, liberaler, sagt man zumindest, dass er liberal ist, aber ein rechtsradikaler Typ, der für den Westen optiert. Ja? Und das ist sein Programm. Und das wird bei
Entschuldigung,
uns
da ist jetzt mein ein weiterer Disclaimer angebracht, aber das Rechtsradikal von Herrn Poppel über Nawalny ist, kommt nicht von irgendwo. Ja. Das wurde sogar auch schon in eher mainstream-nahen Medien aufgezeichnet und es sind diverse Zitate bekannt, wir werden das vielleicht unten einblenden.
Der Herr Nawalny geht mit beim sogenannten russischen Marsch, das ist eine Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet. Dagegen ist eine identitären Demo oder Aufmarsch von der NPD was Harmloses. Ja? Also das muss man auch mal wissen. Ja? Also der Herr Nawalny hat schon faustdick unter den Ohren und jetzt ist er halt einkassiert worden. Ja? Obwohl ich in Herrn Nawalny, wenn ich das jetzt einmal jetzt in dieser Corona-Problematik sehen darf. Ja. Ich bin daher der Meinung, dass der Nawalny einer der wenigen Menschen in Europa ist, der wirklich die Quarantänebestimmungen eingehalten hat. Der hat es nämlich wirklich geschafft, also Charité in Berlin, mit dem Flieger direkt nach Moskau und gleich ins Gefängnis. Ja. Der hat gar keine Möglichkeit gehabt, das Superspreader rumzulaufen. Und somit ist der Herr Nawalny eigentlich ein Opfer der Leute, die ihn im Endeffekt unterstützen oder was, weil das hätte er ja wissen müssen. Er war ja schon zur Fahndung ausgeschrieben. Ich fahre ja nicht in ein Land, wo ich zur Fahndung ausgeschrieben bin. Ja, er hat also damit gerechnet, dass ihn da irgendwer freikauft oder dass der diplomatische Druck so stark wird. Hat aber nicht funktioniert. Und jetzt ist er halt und sitzt halt in einem Straflager. Aber was hat er sich erwartet?
Er wurde ja eindeutig gewarnt. Und das erinnert ein bisschen an die Festnahme von Chodorkowski, der ja auch der Putin hat gesagt, du, wenn du ins Land kommst, du musst die Justiz dann, die dich verfolgt, ertragen. Dann hat er sich schon gewundert, dass er halt 10 Jahre auch im Häfen gesessen ist. Genau. Gleiches war, die Warnungen waren beim Nawalny, er hat wirklich mit dem Westen gerechnet. Aber es ist halt so, wenn du im Land, er ist schon ein Superspreader insofern, er hat zwar keine Wahlstimmen hinter sich, aber super Nachrichtensysteme hinter sich, aber CNN hat halt keine Macht über die Politik. Ja. In Russland, über die Justiz in Russland, Entschuldigung.
Man muss aber auch noch mal dazu sagen, meine Theorie, und die habe ich ja schon mal immer wieder gesagt, dass der Herr Nawalny eben nicht der vom Westen bezahlte Putschist ist, der dafür da ist, den Herrn Putin wegzuputschen. Dafür ist er nicht da. Nawalny ist nur der Clown. Der ist nur dafür da, um zu zeigen, schaut, so böse sind die Russen, dort ist die Opposition wird drangsaliert, was auch immer. Aber natürlich, wenn man dann irgendwelche Büros stürmt mit der Polizei dort und dann dort halt auch verbotene Substanzen findet und alles Mögliche, dann kommt halt so eine Bewegung nicht gut rüber. Ja? Und wenn die dann auch noch Straftaten verüben und so weiter. Also ich möchte wissen, gibt es andere Oppositionelle auch, die in Russland so stark drangsaliert sind? Ich möchte das gerne mal wissen. Also ich habe dort eigentlich mit allen Teilen der Gesellschaft zu tun. Ich habe mit Putin Freunden zu tun. Ich kenne dort Kommunisten. Ich kenne dort Leute, die den Schirinowski wählen. Ich kenne Leute, die Monarchisten sind, die sich einen Zahn zurückwünschen. Ich kenne Leute, die liberal sind, Geschäftsleute, die sagen, naja, der Putin, er ist eh gut, aber ja, könnte vielleicht ein bisschen mehr für uns tun, was auch immer. Aber ich habe jetzt niemanden gefunden, der auf diesen Nawalny abfahrt. Ja, also ich weiß nicht, solche Leute kenne ich nicht. Ja.
Aber weißt du, das Wort Clown in den Mund genommen hast, dann müssen wir nochmal sprechen. Inwiefern hat sich die Ukraine durch Zelensky verändert?
Also gut, der erste Präsident nach dem Janukowitsch, der ja da geflohen ist, oder beziehungsweise den man ja gezwungen hat, mit seiner Familie das Land zu verlassen, war ja dann der Poroschenko, das war ja der Schokoladenkönig, ja, mit seinen Zuckerl und mit seinen Sachen. Und der ist erst, das war der große Kriegstreiber, der hat ja da im Donbass richtig Gas gegeben und der ist ja verantwortlich für den Tod von 1000 Menschen, weil ohne den wäre dieser Krieg nie so eskaliert. Da wären noch etliche Zivilisten am Leben. Das muss man schon mal sagen. Also der Poroschenko, da habe ich auch damals in Lugansk gesprochen, dann würde man sowas, den müssen wir mal in Den Haag oder irgendwo vorladen und dann mal fragen, Kriegsverbrechen und solche Sachen, der Städte bombardieren lassen und so. Jetzt hat die Ukraine durch einen anderen Präsidenten, jetzt haben sie halt einen Clown, ne? Weil der Zelensky ist halt ein Comedian und Ja, und da, nur das, was er jetzt gerade macht, ist halt keine Komödie. Das ist halt gefährlicher Ernst. Ja. Ich meine, ich glaube, dass sich da gar nicht bewusst ist, wie gefährlich die Situation ist.
Hat er den gleichen Rückhalt der EU wie der Poroschenko?
Also ich gehe davon aus, weil das Projekt Ukraine ist, hängt nicht an einer Person.
Das Projekt Ukraine gibt es ja schon seit 100 Jahren eigentlich.
Naja, das Projekt, das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Ich habe auch ein Projekt für die Ukraine, aber lassen wir das Thema.
Ja, ja, na gut, dann lassen wir das Thema. Dann gehen wir zurück zum Herrn Putin. Er wird langsam alt. Ja. Er war lang genug da. Viele Russen finden, dass er super war. Viele westlichen Medien finden das nicht. Irgendwann wird es aber auch für ihn Zeit, seine Nachfolge vorzubereiten. Mhm. Hast du diesbezüglich schon was vernommen? Man hört keine Namen, es gibt keinen Kronprinzen. Der Medvedev wird es nicht, vom Gefühl her,
also
von
mir,
als Außenbeobachter.
Also es ist so, es gibt ja das Team Putin, würde ich sagen. Ja? Also Putin ist nicht eine Einzelperson. Eine Einzelperson könnte Russland ja nie regieren. Das ist undenkbar.
Ja, ja.
Muss uns klar sein. Er ist die Galionsfigur.
Aber jedes Team braucht einen Kopf.
Und in diesem System gibt es Leute, die verschiedene Funktionen haben. Das stimmt. Also zum Beispiel, dass der Shoigu als Militärtyp, und der kommt eher aus dem Katastrophenschutzwerk, aber der Kriegsminister ist so der richtige Mann für Krieg. Dann gibt es den Lavrov.
Der will ja auch schon so längst zurücktreten,
ist
ja
schon mehr auf
Reden von Putin,
genau, im Amt. Da gibt es etliche Leute in diesem ganzen System, die bereits schon Rücktrittsgesuche eingereicht haben und das nichts bestätigt wurde. Man darf nicht vergessen, es gibt in Russland trotzdem noch sehr viele Leute, die Profil haben und die sehr schnell aufzubauen sind zu Nachfolgern. Das ist eine Frage wahrscheinlich von Wochen und Monaten, halte ich für möglich. Auch in den einzelnen wichtigen Regionen denken wir, gut, der Bürgermeister von Moskau, weiß ich nicht, aber es gibt Bürgermeister von großen Städten, Regionalchefs, würde man sagen, Republikchefs. Denken wir zum Beispiel an so Leute wie den Herrn Ramzan Kadyrov in Tschetschenien, auch wenn er jetzt nicht der ideale Kandidat wäre, um Russland zu regieren, aber der ist unglaublich bekannt, zum Beispiel in Russland. Also in der russischen Innenpolitik gibt es sehr wohl Personen, die bekannt sind und die geschätzt werden. Also ich halte es für möglich, dass man, dass auch eine Partei vielleicht einen Schauspieler oder jemanden, sonst eine öffentliche Person aufstellt.
Dann macht man ja der Ukraine nach irgendwie.
Nein, das meine ich nicht. Wir müssen ja keinen Komiker nehmen. Ne? Also ich könnte irgendeine andere
Person. Dramatiker ist ja noch schlimmer.
Ja, aber eine bekannte Person zum Beispiel.
Ja, oder so, okay. Aber es müssen ja arbeiten. Da hat er mal an der Nachfolge, muss ja gearbeitet werden. Ich habe vor 4 Monaten ein Interview mit Dugin gemacht, auch für Bachermann und Goldvorsorge. Und auch Dugin hat gesagt, er kann verortet noch kein Auftauchen eines Nachfolgers.
Da kann ich dem Herrn Dugin, den ich ja auch gut kenne,
ja, natürlich.
Nur recht geben. Das stimmt, das ist auch immer wieder ein Thema, das wird ja immer wieder diskutiert. Aber ich kann nur sagen, es wird an dieser Nachfolge gearbeitet in diesem Kreis. Diese Systeme funktionieren ein bisschen langsamer. Sie funktionieren aber sehr konsequent. Ja. Diese Struktur der Nachrichtendienste, der Parteien, der verschiedenen Lager, der verschiedenen Oligarchen, die im Hintergrund wie in jedem System funktionieren, das wirkt dann zusammen und das baut dann irgendeine Figur auf. So ist dieses Prozedere einfach. Ja. Da ist wahrscheinlich jetzt noch gar nicht klar, wer der Nachfolger ist. Vielleicht gibt es ja schon 2, 3 Kandidaten. So würde ich das. Das wäre also meine Sicht der Dinge.
Ja, abschließend. Erstens einmal danke für bisher. Und abschließend muss ich dich natürlich noch fragen, als einer, der viel dort ist und auch mit viel regionalen Größen dort im Kontakt ist, auch vor allem in der Ostukraine auch, muss ich dich fragen, was muss passieren, damit sich das in Wohlgefallen und Frieden auflöst?
Das ist eine sehr schwierige Frage.
Ja, bist du auch bei mir.
Also Tatsache ist einmal, 2 Sachen können wir ausschließen, dass in Frieden, dass die einfach wieder ein Teil der Ukraine werden, diese Gebiete. Die wollen nicht mehr zurück. Und nach den vielen Opfern, wir haben gesehen, was in Jugoslawien passiert ist. Da ist dann irgendwann Schluss, da gibt es irgendeine Staatenlösung mit mehreren Staaten. Die Ukraine will es nicht akzeptieren. Russland braucht diese Baustelle auch nicht. Russland hat genügend andere Baustellen. Wir brauchen nicht den Donbass auch noch dazu. Das wird sehr wahrscheinlich so weitergehen und in so einem schwelenden Konflikt bleiben. Das hat verschiedenste Interessen, es hat sicher auch russische Interessen. Ich will jetzt den Russen nichts unterstellen, aber Tatsache, solange dieser Konflikt bleibt, ist es ja nicht möglich, dass die Ukraine die NATO kann. Die Krim bleibt auf jeden Fall bei Russland. Die wird nie wieder hergegeben, allein weil die Leute das nicht wollen, aber auch weil da schon russische Truppen stationiert sind und aufgrund der strategischen Rolle im Schwarzen Meer. Der Donbass, wie gesagt, ist so eine Geschichte, hat keinen großen Vorteil für die Russen. Gleichzeitig die Leute dort haben sich schon entschieden, wie soll das ablaufen, wenn die ein Teil der Ukraine werden, die gesamte Lokalprominenz, dort muss ja dann nach Russland fliegen, weil das sind ja alles dann Staatsfeinde, das sind ja die Rebellen gewesen. Die Leute wollen nicht mehr zur Ukraine dazu, wie gesagt. Also da würden die einfachen Leute sich wahrscheinlich sogar widersetzen. Es würde so eine Art Guerillakrieg wahrscheinlich sogar geben, selbst wenn die Staatsführung mit den Ukrainern einen Deal machen würde. Also es ist sehr unrealistisch, dass sie ein Teil der Ukraine werden. Ich vermute, es wird ein weiterer schwelender Konflikt bleiben. Und das gibt natürlich einen Haufen Zündstoff, um dort genau den Dritten Weltkrieg auszulösen. Weil dort, wo eben große Militärgruppen aneinander geraten, kann es halt richtig krachen. Und die einzige Lösung wäre, das in eine entmilitarisierte Zone, Bufferzone zwischen Russland und der Ukraine zu verwandeln, aber da macht die Ukraine nicht mit, weil die wollen ja das Gebiet. Das Interessante ist nur eins, das möchte ich noch dazu sagen, das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Die Ukraine will dieses Gebiet dort, beschießt aber die Leute. Es gibt einen massiven Kollateralschaden. Die meisten Opfer sind ja Zivilisten und nicht Soldaten dort bei den Beschüssen. Das heißt, sie wollen das Gebiet, aber sie wollen die Leute dort nicht. Ja. 3 Millionen Menschen leben dort.
Ja, das ist
die wollen die nicht. Ja, die wollen die Leute nicht. Die haben sich ja schon entschieden gegen sie. Also so ein Gebiet wieder,
harte Aussage, ja.
So ein Gebiet einzuverleiben, können wir uns vorstellen, was dann dort für eine Drangsal dieser Zivilbevölkerung widerfahren könnte. Also es ist verständlich, dass die sich mit Zähnen und Klauen dagegen wehren werden. Und somit kann ich sagen, der Ukraine-Konflikt wird nicht so bald gelöst werden, meiner Meinung nach. Die Kriegsgefahr besteht und sie ist höher als zuvor. Also wir haben dieses Jahr eine höhere Kriegsgefahr als letztes Jahr und ich glaube, es steigert sich jedes Jahr.
Und zum Thema erhöhte Kriegsgefahr, Patrick, ist glaube ich immer, wenn man Skin in the Game, wenn man persönlich seine Haut setzt, alles andere hat ja eh keinen Sinn. Nur um einzuschätzen, wie stark schwelend das ist, wenn es Covid erlauben würde und du morgen nach Rostow fliegen kannst, um danach nach Donetsk zu fahren. Würdest du das noch wagen oder ist ja. Es schon so heiß, dass...
Nein, ich habe erstens Freunde dort, die ich gerne besuchen
würde. Naja, das ist ein Freund, schützt die in den Fällen vor der Gewehrkugel.
Ja, die Freunde dort schützen mich schon vor der Gewehrkugel, ja, okay. Aber da könnte man ein eigenes Video drüber reden. Nein, ja, es geht darum, ich habe dort Bekannte einfach, die ich gerne besuchen würde. Ich würde auch gerne wieder humanitäre Hilfe hinbringen, eventuell, beziehungsweise einfach diesen Leuten medial eine Bühne geben, dass sie sich äußern können. Zum Beispiel vor irgendeinem Alternativmedium. Also ich würde das schon mal machen, nur um in irgendeiner Form diesen Leuten zu helfen. Ja? Den einfachen Leuten. Ich rede nicht jetzt von der Regierung dort, die interessiert mich nicht. Ich kenne natürlich die Leute, es geht mir um die Schule dort. Ich habe eine Schule, mit der wir zusammenarbeiten, wo ich sogar schon mal eine Stunde Deutschunterricht gemacht habe. Das möchte ich machen. Ja? Und Covid erlaubt es aktuell. Ich kann de facto morgen in eine Maschine einsteigen, kann einreisen. Ich kann einfach so hinfliegen, natürlich, ist überhaupt kein Problem.
Okay.
Also die Frage stelle ich mir jetzt nicht.
Also du kannst und du würdest auch jetzt noch, also ist es nicht so, dass man sich jetzt zu Tode fürchten müsste.
Ich würde halt regelmäßig schauen, wie sich der Frontverlauf verändert und dann rechtzeitig schauen, dass ich wieder rauskomme, bevor dann der erste ukrainische Panzer vom Hotel steht. Aber so schnell, glaube ich, funktioniert das nicht, weil nämlich die dort sehr tapfere Leute sind und die lassen sich ihr Land einfach immer wegnehmen. Ganz einfach. Die haben dort immer schon gewohnt. Das darf man nicht vergessen. Für die Leute hat sich nichts geändert. Das sind keine Besatzer, das sind Leute, die dort geboren sind. Ja, dass sie jetzt einen russischen oder einen Donetsk oder einen Luganskan Pass haben. Aber es sind Leute, die in der Ukraine auf die Welt gekommen sind mit einem ukrainischen Pass, dass sie jetzt ein anderes Reisedokument haben. Das ist ihre Heimat. Können die Amerikaner können noch so viel Militärhilfe an die Ukraine liefern. Das wird halt ein Blutbad geben, aber die werden nicht so schnell zurückweichen. Ja. Ich kenne diese Leute, das sind tapfere Menschen und solche Leute findet man halt im Westen sehr selten. Ja. Wir können wissen, welche Leute da das NATO-Unterstützung hinschickt. Portugiesen, Spanier, nichts gegen diese Leute, aber werden die wirklich im Donbass für die NATO jetzt sterben? Das schaue ich mal an. Ja. Die Leute wissen ganz genau, um was ihnen geht.
Das sind nicht erbauliche Schlussworte. Das,
die Wahrheit.
Liebe Bachheimer Leser, war Patrick Poppel, ein Hans Dampf in sämtlichen russischen, kaukasischen und Krimgassen, der uns seine persönlichen Einsichten aufgrund reger Reisetätigkeit dorthin gegeben hat. Das Bedauerliche ist, dieser Konflikt rund um die Ukraine und die Krim wird ein langer bleiben, lässt sich nicht leicht lösen. Ich kann Sie daher diesbezüglich nicht mit positiven Worten in den Abend entlassen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal wieder hier bei Bachem und Rollvorsorge. Wiederschauen.